Hallo und herzlich willkommen zu Off the Record, unserem Podcast, wo wir ja über die Hintergründe der Redaktionsarbeit berichten, damit ihr einen anderen Einblick bekommt, warum wir eigentlich so ticken, wie wir ticken und wie wir überhaupt arbeiten. Mein Name ist Chris Köver und ich bin heute hier mit Ingo Dachwitz. Hallo Ingo.
Hallo Chris.
Genau, wir sind beide RedakteurInnen bei netzpolitik.org und wir sprechen heute über ein Thema, mit dem du dich, Ingo, in den vergangenen Wochen sehr intensiv beschäftigt hast. Sag doch mal, was du mitgebracht hast.
Genau, ich habe eine Recherche mitgebracht, die mich die letzten Monate sehr beschäftigt hat und die Mitte Juli oder Ende Juli wir veröffentlicht haben. Da ging es um potenzielle Datenschutzverstöße oder tatsächlich manifeste Datenschutzverstöße beim Mobilfunkhändler O2, nämlich wenn man da Verträge abschließt, so der Verdacht und das Problem, dem wir nachgegangen sind in der Recherche, dass dort einem Einwilligungen untergeschoben werden, Datenschutzeinwilligungen, und zwar richtig, richtig viele, richtig weitgehende. Und ja, das habe ich auf verschiedene Arten und Weisen beleuchtet.
Genau, das ist ja dann gleich nicht ein Beitrag, sondern eine ganze Serie von Beiträgen dazu veröffentlicht bei uns. Aber ich würde gerne noch mal ganz an den Anfang gehen. Also was war für dich so der Ausgangspunkt oder wie bist du überhaupt auf dieses Thema aufmerksam geworden, dass du da misstrauisch geworden bist und angefangen hast, da weiter zu recherchieren?
Mhm. Ja, tatsächlich ist es so gewesen, dass wir kontaktiert worden sind. Wir haben vor Jahren bei netzpolitik.org schon mal eine Geschichte zum Einwilligungsschwindel bei Sparkassen gemacht. Da hatte der Kollege Simon Rebiger, der damals studentischer Mitarbeiter bei uns war, aufgedeckt anhand von Dokumenten und KundInnenberichten, dass die Sparkassen den Leuten zur Einführung der DSGVO irgendwie sie mit unlauteren Tricks dazu zwingen, irgendwie Datenschutzeinwilligung zu geben. Und auf Grundlage dieser Geschichten haben sich Menschen an uns gewandt und haben gesagt, hey, wir betreiben O2-Shops. Wir sind BetreiberInnen von O2-Shops, sogenannten Partnershops von O2. Also die gehören nicht direkt zu O2, werden nicht von O2 betrieben, sondern sind so eine Art Franchise-Nehmer. Und von außen sieht das aber eben aus wie O2-Shops und sie vertreiben eben auch O2-Produkte und sagen, die haben gesagt, wir werden dazu gedrängt von O2, dass wir total viele Datenschutzeinwilligungen einholen müssen und wir wollen das Spiel nicht mitspielen. Und deshalb wenden wir uns jetzt an die Öffentlichkeit damit, weil wir uns sonst nicht zu helfen wissen.
Das ist ja erstmal eine ganz schön harte Anschuldigung, aber wenn du sagst, es kamen dann gleich mehrere, war es so, dass sie sich dann zeitgleich an dich gewendet haben oder war das erst eine Person und du bist dann nochmal losgegangen? Weil das ist ja, wenn mehrere Leute quasi unabhängig voneinander mit der gleichen Geschichte kommen, ist es ja in der Regel auch schon ein recht gutes Zeichen, dass da was dran ist.
Nee, also genau. In erster Linie war es eine Person, die zunächst auf uns zugekommen ist und dann haben sich daraus aber eben mehrere ergeben, weil wir sowas natürlich nicht, solche Anschuldigungen natürlich nicht irgendwie darauf basieren können, dass nur eine Person uns was sagt, auch wenn wir Dokumente gesehen haben, die eben sehr stark das belegen oder zumindest indizieren, dass das richtig ist, dass das stimmt, was die uns erzählt haben.
Und wie bist du da vorgegangen? Also hast du dann angefangen, O2-Shops abzutelefonieren oder wie hast du dann weitere gefunden? Kannst du dazu was sagen?
Nee, das kann ich, glaube ich, jetzt hier an der Stelle nicht sagen, wie ich die anderen gefunden habe, weil das könnte sonst Rückschlüsse zulassen.
Genau, Quellenschutz steht bei uns, hat einen sehr hohen Stellenwert. Genau, insofern gibt es manchmal leider bestimmte Punkte, über die wir dann nicht so viel sagen können, weil das eben wie in diesem Fall, dann ein Problem wäre für die Leute, die das Vertrauen in uns gesetzt haben, um mit uns zu sprechen. Okay, also darüber kannst du nichts sagen, aber vielleicht kannst du noch mal ein bisschen was dazu sagen, worüber wir da eigentlich sprechen, also wie dieses Modell funktioniert, also warum sind die Franchise-Nehmer, warum haben die überhaupt so einen hohen, oder was ist da genau passiert und warum ist der Anreiz so hoch, diese Einwilligung bei Vertragsabschluss dann tatsächlich alle einzuholen?
Mhm. Genau, also das Einwilligung einholen ist ja irgendwie so ein Standardding, das überall passiert, ne? Das, egal ob online oder offline, wo man sich bewegt, man ist heute sehr dran gewöhnt, dass man überhaupt erstmal in irgendwas einwilligen muss, aber nach der Datenschutzgrundverordnung sind diese Einwilligungen in Datenverarbeitung müssen freiwillig erteilt werden und müssen informiert erteilt werden. Das heißt, man kann eigentlich das nicht zur Voraussetzung machen, man kann da nicht zu gezwungen werden und vor allen Dingen muss man es eben in Kenntnis machen. Und das, was mir diese Shop-Betreiber eben erzählt haben, ist, dass es in der Regel ist bei ihnen in Geschäften, aber eigentlich in ganz Deutschland, also die haben, das sind mehrere Leute gewesen, die mehrere Shops betrieben haben, und aber dass es eben in der Branche aktuell üblich sei, diese Einwilligung einfach unterzujubeln, wenn jemand einen Vertrag abschließt, einen Handyvertrag oder auch eine Vertragsverlängerung macht oder irgendeinen anderen Vertrag, dann einfach diese Häkchen mit anzukreuzen für die Person am Computer. O2 will da 11 unterschiedliche Einwilligungen haben. Das ist jedenfalls das, was sie gerne hätten. Das fängt an bei Einwilligungen in Marktforschung, dass man kontaktiert werden kann zu Marktforschung und mit Werbung kontaktiert werden kann auf unterschiedlichen Kanälen, per E-Mail, per elektronischer Nachricht, per Anruf und so weiter. Aber dann eben auch Profilerstellung auf Basis von Bestandsdaten, also beispielsweise die Höhe der Telefonrechnung oder die Anschrift und auch auf Verkehrsdaten, also wirklich das Kommunikationsverhalten auszuwerten für so ein Profil. Genau, also wirklich weitreichende Einwilligung. Und die haben eben, die ShopbetreiberInnen haben dann gesagt, okay, ja, damit wir eine von O2 vorgegebene Quote erfüllen können, was die Einwilligung angeht, müssen wir eigentlich da gegen die Vorgaben der DSGVO verstoßen. Wenn wir die Leute wirklich danach fragen würden, wenn wir ihnen wirklich erzählen würden, für jede Einwilligung einzeln erklären würden, was dahinter steht und vor allen Dingen für jede Einwilligung einzeln wirklich das Ja und das die Zustimmung abholen würden, dann würden die Leute das nie machen. Also kreuzen wir die Häkchen für sie an oder wir sagen, legen den, im besten Fall unterschreiben sie gar nicht mehr den Vertrag händisch, der wird dann gar nicht mehr ausgedruckt, sondern unterschreiben das nur noch so am Signpad, an einem Tablet quasi, wo man dann die digitale Unterschrift macht und dann sehen die gar nicht, was da alles angekreuzt worden ist.
Und was passiert, wenn diese Erfolgsquoten nicht erreichen? Also wenn sie eben nicht diese Zahl von Einwilligungen pro Monat bekommen?
Ja, das ist eben der Knackpunkt, um den es dann auch in der weiteren Berichterstattung viel dazu gab, weil damit verbunden ist die Frage nach der Verantwortung. Wer ist eigentlich schuld oder wer trägt die Verantwortung für diesen DSGVO-Verstoß? Für diese DSGVO-Verstöße, man muss es mal so sagen, es geht hier potenziell um Zehntausende DSGVO-Verstöße, weil das eben, ja, für viele oder für alle Vertragsabschlüsse eigentlich in den O2-Partnershops gelten könnte und womöglich auch in den von O2 selbst betriebenen Partnershops. Genau. Die Quote ist verbunden mit dem sogenannten Qualitätsbonus. Also was diese Partnershop-Betreiber von O2 ausgezahlt bekommen an Geldern, das ist irgendwie ein sehr komplexes System. Es gibt da einen Festbetrag, dann gibt es eine Erfolgsprovision quasi und dann gibt es aber unter anderem auch noch diesen Qualitätsbonus. Der ist aber eben an die Erreichung bestimmter Qualitätsziele, so nennt O2 das, geknüpft. Unter anderem eben diese Einwilligungsquote und die Einwilligungsquote heißt, damit ein Einwilligungsset, so nennt ihr das Permission Set als vollständig gilt, muss die Kunde 9 unterschiedliche Einwilligungen abgegeben haben. Das heißt, 9 von 11 müssen erreicht worden sein und davon inzwischen eben 75% aller Vertragsabschlüsse muss dieses vollständige Set erreicht worden sein. Das heißt, bei wirklich 3/4 der Verträge und Vertragsverlängerungen und Neuverträge, die abgeschlossen werden in O2-Shops, müssen die Kundin 9 unterschiedliche Einwilligungen abgeben. Wenn nicht, dann gibt's diesen Bonus eben nicht. Und da sagen eben diese Händlerinnen und Händler, mit denen ich gesprochen habe, der Bonus ist für uns so wichtig, wir können auf dieses Geld eigentlich nicht verzichten. Und die Quote lag mal bei 60%, inzwischen ist sie eben auf 75% hochgesetzt worden. Und das können wir nicht erreichen, wenn wir fair spielen. Und deshalb sagen die eben, wir fühlen uns von O2 unter Druck gesetzt. Und selbst wenn wir O2 das zurückgespiegelt haben, das ist eben das, was die HändlerInnen sagten, dann hat O2 gesagt, Leute, ihr müsst das freiwillig machen, immer betont, ihr müsst es freiwillig machen, ihr müsst die Leute auch informieren darüber, ihr müsst euch an die Vorgaben der DSGVO halten, aber es gibt halt diese Quote und die müsst ihr erfüllen.
Was ich mich gefragt habe, von welcher Größenordnung reden wir denn da eigentlich? Also weil Bonus klingt ja so nice to have on top, da kriegt man noch was dazu, aber das, was du jetzt gerade beschrieben hast, aus den Gesprächen mit den Händlern, klingt ja nicht so. Also in welcher Größenordnung, was haben die dir so erzählt, wie viel von dem monatlichen Umsatz macht dieser Bonus dann eigentlich aus?
Mhm. Das ist auch wieder ein bisschen komplex, weil an dem Geld wiederum noch weitere Sachen hängen. Der eine Shopbetreiber hat gesagt, dass am Ende summiert sich das auf ein gutes Viertel der Einnahmen, die die machen. Die haben das hier mal vorgerechnet an so einem kleinen O2-Vertrag, O2 Free S-Kombi, das ist irgendwie so der kleinere Vertrag, mit dem, sagte der eine Shopbetreiber, mache er etwa die Hälfte seiner Umsätze und bislang käme er auf 100 Euro von O2, wenn er so einen Vertrag abschließt, und wenn er den Qualitätsbonus nicht bekommt, kriegt er 20 Euro weniger. Das heißt, davon ist es erstmal ein Fünftel in diesem Fall. Aber dann sagt er, da hängen dann wiederum noch weitere Sachen dran, weil mit dem Geld aus dem Qualitätsbonus wiederum würden sie Vertriebsmaßnahmen finanzieren, die notwendig sind, um eine Vertriebsquote zu erfüllen, denn um den vollen Werbekostenzuschuss zu bekommen. Und so sagt er, am Ende fehlt ihm eben nicht nur der Qualitätsbonus, sondern ein Viertel der Einnahmen.
Also es klingt alles ziemlich kompliziert, aber auch so, als gäbe es halt wirklich einen gestaffelten Druck, der da aufgebaut wird, um die unterschiedlichen Zielsetzungen zu erreichen, und als wäre dann tatsächlich der ökonomische Druck, wenn man eben fair das sauber spielen wird, auch relativ hoch.
Ja, genau. Das sagten jetzt jedenfalls auch andere HändlerInnen, dass sie eigentlich keine andere Wahl haben, weil sie das Geld so dringend brauchen. Man muss dazu sagen, O2 selber hat mir gegenüber zu diesen Quoten überhaupt nichts gesagt. Die wollten dann nicht sich zu äußern, wollten auch nicht bestätigen, dass es diese 75%-Quote gibt. Das wiederum können wir belegen mit Dokumenten, die wir vorliegen haben, teilweise auch, die wir veröffentlicht haben. Aber in der Folgeberichterstattung dann, zum Beispiel gegenüber Spiegel Online, die meine Recherche da aufgegriffen haben und dann auch was dazu gemacht haben, hat O2 dann gesagt, dieser Qualitätsbonus würde gar nicht so sehr ins Gewicht fallen. Das sei gar nicht so eine große Zahl. Da steht Aussage gegen Aussage. Ich konnte das so ein bisschen nachvollziehen, indem ich in Kalkulationen geguckt habe von den Händlern. Aber das muss man an der Stelle auch mal sagen. O2 sagt, der Bonus sei nicht so groß. Mehrere ShopbetreiberInnen sagen, der sei groß. Es haben sich dann tatsächlich auch nach der Ursprungsrecherche, die wir am 26. Juli veröffentlicht haben, dann noch weitere ShopbetreiberInnen bei mir gemeldet und Leute aus dem O2-Umfeld, die da mal gearbeitet haben irgendwie oder noch arbeiten, und bestätigt auf jeden Fall, dass das eine relevante Zahl ist.
Du bist ja dann auch nochmal quasi, hast ja die andere Seite auch angeschaut und hast ja aktiv nach O2-KundInnen auch gesucht. Genau, wie hast du das gemacht und warum wolltest du quasi auch nochmal diese andere Perspektive da mit reinbringen?
Genau, das ist natürlich, man muss irgendwie, wenn man so einen relativ starken Vorwurf hat, natürlich versuchen, das irgendwie noch auf breitere Beine zu stellen. Und deshalb haben wir versucht nachzuvollziehen, was sagen denn eigentlich O2-KundInnen dazu? Haben die diese Erfahrung gemacht, dass sie da Datenschutzeinwilligungen gegeben haben, von denen sie nichts wissen? Deshalb habe ich versucht, irgendwie an O2-KundInnen zu kommen. Das war gar nicht so leicht, eine vernünftige Anzahl zu finden, weil ich jetzt irgendwie bei uns im Redaktionsumfeld oder so gar nicht so viele Leute gefunden habe. Aber ich habe dann das kombiniert mit einem öffentlichen Aufruf tatsächlich. Auf Facebook und auf Twitter haben wir danach gefragt, und so sind wir auf jeden Fall auf eine kleine Stichprobe von 10 Leuten gekommen, O2-KundInnen, die in letzter Zeit ihre Verträge abgeschlossen oder verlängert haben. Und das hat dann das Bild auf jeden Fall bestätigt oder bestärkt zumindest diesen Eindruck, dass da was im Argen liegt mit den Datenschutzeinwilligungen. Die Hälfte von denen, 5 von 10, haben nämlich sozusagen sind aus allen Wolken gefallen, als sie in ihre Datenschutzeinstellungen geguckt haben und haben gesagt, okay, krass, worin soll ich hier alles eingewilligt haben? Das kann ich mich auf jeden Fall nicht dran erinnern. Genau, und dann gab es auch ein paar, 2 oder 3, bei denen die gesagt hatten, okay, nö, das entspricht eigentlich so dem, und 2, 3, bei denen es irgendwie kleinere Änderungen gab. Also das bestätigt auf jeden Fall, hat das Bild auf jeden Fall bestätigt. Und das war eben wichtig, um das die HändlerInnen haben natürlich eine Eigenmotivation, warum sie an die Öffentlichkeit gehen mit dieser Geschichte, ne? Warum sie uns das erzählen. Und da muss man dann aufpassen, dass man sich auch nicht zum Spielball machen lässt und dann nicht irgendeine Story kauft, die vielleicht irgendwie ja gar nicht den Tatsachen entspricht und denen irgendwie politisch gerade nützt, weil die eben ein angespanntes Verhältnis teilweise haben mit O2. Die haben das Gefühl, O2 versucht, sie aus dem Markt zu drängen und will sie eigentlich loswerden. O2 versucht wegen der Digitalisierung und so weiter, die Vor-Ort-Shops loszuwerden. Das ist tatsächlich eine Bewegung, die man irgendwie sieht, auch bei anderen Händlern, anderen Telefonanbietern, dass sie ihre Vor-Ort-Shops loswerden wollen. So, und deshalb war es wichtig zu überprüfen, passt das eigentlich zu dem, was KundInnen erleben.
War das First Time für dich, dass du so einen öffentlichen Aufruf gepostet hast für eine Recherche?
Nee, habe ich ab und zu mal schon gemacht, noch nicht so oft. Aber das ist das erste Mal, glaube ich, dass ich es dann tatsächlich verwendet habe und dass es mir was genutzt hat.
Das ist ja immer so ein bisschen so eine Gratwanderung, weil man ja nicht zu viel, also man posaunt ja dann auch raus, hallo, ich recherchiere zu dem Thema. Und deswegen, ich erinnere mich, dass ich ein paar Mal in ähnlichen Situationen, wo ich eigentlich das gebraucht hätte, mir dann aber 5-mal Gedanken drüber gemacht habe, okay, aber wie viel verrate ich da jetzt quasi, dass ich dann überhaupt sage, okay, ich arbeite zu diesem Thema. War das, hat dir das Stress gemacht oder hast du darüber nachgedacht?
Doch, auf jeden Fall. Und ich habe es dann tatsächlich auch so gemacht, dass ich nicht explizit nach O2-KundInnen gesucht habe in den Aufrufen, sondern dass ich gesucht habe und geschrieben habe, ich suche nach Leuten, die kürzlich ihren Mobilfunkvertrag verlängert haben oder neu abgeschlossen haben in dem Geschäft und habe dann quasi, als die Leute sich an mich gewendet haben, dann per DM, habe dann aussortiert diejenigen, die nicht bei O2 waren, um dann nur an die zu kommen, damit eben nicht öffentlich bekannt ist, okay, da recherchiert einer zu O2, weil, ja, gleichzeitig habe ich natürlich dann ein paar Tage vor der Veröffentlichung auch mich an die O2-Pressestelle gewandt und die haben dann auch Fragen bekommen. Ich habe dann unter anderem auf ein Video Bezug genommen, wo der O2-Vizepräsident Rüdiger Baumann, der zuständig ist für die Beziehung mit den Partnershops und den Vertrieb, in so einer Partner-Session auf YouTube mit den PartnerInnen gesprochen hat und da auch nochmal quasi öffentlich bestätigt hat, dass es diese Quote gibt und gesagt hat, dass die Bedenken, die einige ShopbetreiberInnen äußern würden, dass die nicht zutreffen würden, dass das schon ganz easy sei, diese Quoten zu erreichen. Viele Shops würden ja auch eine Quote von 100% erreichen, also dürfte doch wohl eine Quote von 75% kein Problem sein. Und dieses Video zum Beispiel ist dann von YouTube verschwunden, nachdem ich die Presseanfrage gestellt habe. Von daher denke ich, ist es schon ganz gut gewesen, da bei dieser Suche nach ProtagonistInnen nicht schon direkt klar zu machen, öffentlich zu machen, hier geht's um O2.
Nee, erstmal will man ja so wenig Pferdescheu machen wie möglich, ne? Oder erst zum spätestmöglichen Zeitpunkt dann eben mal klar Konfrontation, ne? Müssen wir machen natürlich, um dann die Gegenseite auch zu Wort kommen zu lassen. Aber das die Frage ist ja immer, wann macht man das, ne? Und wie viel Zeit hast du da eingeplant oder was hast du da gemacht? Wie viel Zeit lag zwischen Konfrontation und Veröffentlichung des Beitrags, weißt du das noch?
Das war relativ viel, da ich nachdem ich O2 veröffentlicht habe, ich hatte eigentlich gehofft, dass die da relativ offen drüber sprechen, weil, ja, wenn sie so eine Quote vorgeben und sagen, das sei ein branchenüblicher Standard, wie sie es dann später gegenüber anderen Medien gesagt haben, dann müsste das ja eigentlich kein Thema sein, worüber sie nicht sprechen. Sie waren dann aber nicht besonders eben auskunftsfreudig und es verging dann wirklich ich habe denen eine Woche Zeit gegeben, auf jeden Fall relativ lange und dann hat es noch mal länger gedauert, weil ich dann nämlich mit unserem Anwalt noch ein paar Dinge zu klären hatte an dem Text. Das passiert ja bei uns, wenn wir solche Sachen veröffentlichen, wo wir über einen Verdacht berichten gegen jemanden, dass wir das auch juristisch prüfen lassen und das hat sich eine Weile hingezogen und dadurch lag dann wirklich zwischen der Konfrontation und meiner Veröffentlichung eine relativ lange Zeitspanne, glaube ich.
Genau, über diese ganze Geschichte mit dem Anwalt würde ich gleich auch gerne nochmal mit dir sprechen, was da sozusagen der Prozess war für dich. Aber ich wollte vorher gerne nochmal einen Schritt zurückgehen, weil ich gerne nochmal besser verstehen wollte, warum O2 überhaupt so einen Druck ausübt und so einen Riesenaufriss macht, um diese ganzen Permissions, also Einwilligungen zu bekommen. Warum ist es für die so wertvoll, dass da diese Einwilligungshaken gesetzt werden, dass sie eben anfangen, ihre Shopbetreiber auf die Art unter Druck zu setzen.
Mhm, ja. Der Mobilfunkmarkt ist extrem umkämpft und eigentlich schon lange, lange gesättigt. Also, wenn du mal dran denkst, wie viele Leute in deinem Umfeld es gibt, die keinen Mobilfunkvertrag haben, das dürften sehr wenige sein.
Ich kenne noch so ein paar Kita-Kinder, die haben, glaube ich, noch keine Mobilfunkverträge, aber dürft auch noch ein bisschen dauern, bis sie dann irgendwann mal welche abschließen.
Genau, auch wenn es einen Trend dahin gibt, dass auch immer jüngere Menschen jetzt Smartphones bekommen oder Mobilfunkverträge haben, ist der Markt eigentlich gesättigt. Die Alten haben inzwischen auch alle Mobilfunk oder überwiegend Mobilfunkverträge. So, und das heißt, das ist ein sehr umkämpfter Markt. Die Zahl der Mobilfunkteilnehmer in Deutschland liegt laut Bundesnetzagentur aktuell bei 152 Millionen, ja, im ersten Quartal 2021. Das heißt, 152 Millionen Mobilfunkverträge gibt's in Deutschland und vor 3 Jahren lag die noch bei 132 Millionen. Das heißt, die haben jetzt irgendwie es geschafft, in den letzten 3 Jahren Telekom, Vodafone, O2 und andere 120 Millionen Mobilfunkverträge unter die Leute zu bringen. Die haben einen extrem hohen Vertriebsdruck, was bisweilen auch dazu zu so kuriosen Dingen führt, wie jetzt neulich aufgeploppt ist eine Nachricht, dass eine Vertrieblerin des Vodafone, des Telefonica-Wettbewerbers Vodafone sogar einer Katze einen Handyvertrag angedreht hat. Gegen die ist dann Vodafone wiederum gerichtlich vorgegangen. Genau, aber das ist ja einfach ein sehr umkämpfter Markt und die Hoffnung ist eben, dass sich mit den Einwilligungen lässt sich eben der Vertrieb verbessern, weil man sich das Recht geben lässt, eben Leute zu kontaktieren, auf allen unterschiedlichen Kanälen mit Werbung Produkte auf die Personen zuzuschneiden, auf Basis ihres Telefonverhaltens, auf Basis ihres, auf Basis ihrer Daten. Und ich kann gar nicht genau sagen, was davon jetzt wichtiger ist, dass die Mobilfunkanbieter oder das O2 an der Stelle dann irgendwie Profile erstellt und sagen kann, okay, den können wir besonders gut mit folgenden Produkten erreichen. Ich glaube, das noch Wichtigere eigentlich ist, dass es die Erlaubnis gibt, die Leute einfach zuzuballern mit E-Mails, mit SMS, Hinweisen auf neue Produkte und vor allen Dingen eben auch mit telefonischen Anrufen, um noch mehr Verträge verdrücken zu können. Da haben wir übrigens auch sowohl für O2 als auch für Telekom als auch Vodafone im Rahmen der Reihe dann noch einen praktischen Leitfaden veröffentlicht, wie man die Datenschutzeinstellungen bei eben den drei führenden Telefonanbietern oder Mobilfunkanbietern checken kann und wie man sie ausstellen kann, verlinken wir einfach mal mit für diejenigen, die das auch mal prüfen wollen.
Genau, also wenn ihr diesen Stress auch habt, dann schaut euch das an bei uns auf der Seite, wo ihr das Zeug wieder loswerdet. Genau, aber du hast gerade schon angesprochen, die Sache mit dem Anwalt, da würde ich gerne nochmal drüber sprechen, weil das ja, für die Recherche ja anscheinend auch ziemlich viel Zeit gekostet hat. Du hast gemeint, das war eigentlich gegen Ende, warst du dann vor allem noch mit ihm zugange. Was genau, welche Rolle hat das gespielt? Wie war diese Erfahrung für dich, da tatsächlich sie in der Recherche so erstmal rechtlich abklopfen zu lassen?
Ja, das war jetzt, ich tatsächlich dadurch, dass ich jetzt selber gar nicht so häufig investigative Sachen veröffentliche, war das für mich jetzt auch erst das zweite Mal. Und wie beim ersten Mal war es jetzt auch so, dass die erste Rückmeldung vom Anwalt dann erstmal richtig niederschmetternd war, weil der gesagt hat, okay, gut, das kannst du so nicht veröffentlichen. Da musst du noch ganz viele Dinge ändern. Lass uns mal schauen, wie wir den Text irgendwie rechtssicher abklopfen können, sodass ich sage, ich bin bereit, dich zu verteidigen oder ich halte den Artikel jetzt für wasserdicht.
Willst du einmal sagen, wer unser Anwalt ist? Also sonst klingt es vielleicht so, als hätten wir quasi unsere Inhouse-juristische Abteilung bei netzpolitik.org und das ist ja, soweit ich weiß, nicht der Fall.
Nee, das ist noch nicht der Fall. Wir arbeiten seit vielen, vielen Jahren zusammen mit Thorsten Feldmann, der bei JBB ist. Der hat ja uns schon in verschiedensten Verfahren vertreten und berät uns vor Veröffentlichung von kritischen Artikeln.
Genau, und das heißt, du wusstest dann irgendwann, okay, das ist, oder hattest den Eindruck, das wäre ganz gut, dass er da mal drüber schaut und hast gesagt, hallo Thorsten Feldmann, ich habe hier einen Beitrag, kannst du den bitte mal für uns gegen.
Ja, richtig. Also ja, das war einfach klar mit den Anschuldigungen, die hier gegenüber O2 gemacht werden. Auch wenn ich natürlich versucht habe, im Artikel irgendwie klarzumachen, dass das die Perspektive und die Vorwürfe der HändlerInnen sind, mit denen ich gesprochen habe. Und dass es klar objektiv nachweisbar diese Quote gibt, aber dass O2 eben sagt, wir achten darauf und wir dulden auch keine Verstöße bei unseren Vertriebspartnern. Auch wenn ich versucht habe, das klar darzustellen, ist es dann eben doch, sind es massive Vorwürfe, also tausendfacher oder zehntausendfacher DSGVO-Verstoß. Das kann halt auch einfach richtig teuer werden für so eine Firma. Genau, deshalb war es eben wichtig, das abzuklären. Und ja, ich bin Thorsten Feldmann da sehr dankbar für die Unterstützung, die er da gegeben hat. Das sind dann.
Und meinst du, dein erstes Feedback war erstmal so, nee, so nicht?
Ja, genau. Das war beim ersten Text dann auch schon so, genau, dass er gesagt hat, okay, da mal langsam, so geht's nicht. Genau, das sind dann so Sachen wie, dass man eben mehrfach eigentlich darstellen muss, dass man O2 gefragt hat und wie die sich dazu äußern, sozusagen zu den Vorwürfen, dass es zum Beispiel nicht reicht, das nur an einer Stelle mal zu sagen, sondern dass man es eigentlich mehrfach klar machen muss, dass man dass man ihnen die Möglichkeit gegeben hat, Stellung zu nehmen und dass sie sich nicht dazu äußern oder wie sie sich dazu äußern, in Teilen, ja, oder wenn sie Dinge abstreiten, oder dass man eben auch deutlich macht, was man nicht nachvollziehen kann. Also wir haben ja eben schon drüber gesprochen, über die Frage, wie groß ist der finanzielle Druck durch diesen Qualitätsbonus. Da musste ich dann eben sehr deutlich machen, das ist die Aussage der Händlerinnen und Händler und O2 sagt was anderes möglicherweise und ich kann es aber nicht endgültig überprüfen, sondern eben sehr deutlich attribuieren, woher diese Vorwürfe kommen und nicht so tun, als sei das eine endgültig bewiesene Sache, über die ich dann nur faktisch berichte.
Genau, ich glaube, Verdachtsberichterstattung ist der juristische Fachbegriff an der Stelle, oder?
Es klingt auf jeden Fall passend. Ich weiß nicht genau, ob Verdachtsberichterstattung eigentlich nur aus dem Bereich, wenn man über Verdacht gegenüber Personen berichtet. Aber wahrscheinlich passt es, ist es an der Stelle auch Verdachtsberichterstattung.
Okay, aber Disclaimer, wir sind beide keine AnwältInnen und haben auch keine juristische Ausbildung. Insofern, falls ihr eine juristische Ausbildung habt und das grob falsch gewesen sein sollte, schreibt es uns in die Kommentare, bitte.
Genau, ja. Und das ist halt ja, weiß nicht, ich bin da sehr dankbar eben für die Unterstützung, die wir bekommen und auch für die Ratschläge oder für die Hinweise, die es dann gibt. Das ist ja dann auch nicht so, dass der Anwalt dann einem irgendwie Formulierung sagt und so musst du es formulieren, sondern er sagt nur, was sind die Probleme und die Arbeit muss man dann natürlich irgendwie selber machen. Man muss sich dann selber ausdenken, wie man es lösen kann.
Und der zweite Entwurf war dann okay oder wie viele Runden musstest du dann noch machen?
Ich glaube, den zweiten Entwurf, da hatte er dann nur noch Kleinigkeiten und dann habe ich die abgestellt und dann ging das auf jeden Fall. Ja.
Aber ich stelle mir das eben auch beruhigend vor durchaus, also wenn man dann Publish drückt und weiß, man hat das vorher vom Anwalt prüfen lassen.
Ja, war das genau. So? Also ja, auf jeden Fall, das Gefühl ist dann sehr gut, vor allen Dingen, dieses Mal war es nicht so, aber bei der ersten Geschichte, glaube ich, hatte er tatsächlich auch irgendwie gesagt, okay, so in diesem Zustand des Artikels bin ich bereit, dich zu verteidigen oder das zu übernehmen, wenn es angegriffen wird von der Gegenseite. Weil das ist ja die Perspektive, die der Anwalt dann einnimmt bei so einer Prüfung. Wo ist so ein Text angreifbar? Wo kann man dazwischen gehen? Und das Gefühl, ja, genau. Man muss aber auch dazu sagen, es ist jetzt nichts passiert bislang. Also O2 hat, so wie sie drauf reagiert haben, haben jetzt keine Anwälte vorgeschickt oder haben auch, sondern haben eben eher versucht, das aufzugreifen und haben das ganz klug auch versucht dann zu wenden in der Berichterstattung. Es gab dann irgendwie bei Spiegel und bei anderen, ein paar anderen Medien, Folgeberichterstattung dazu, die das aufgegriffen haben. Und die haben dann gesagt, okay, krass, da haben wir offensichtlich ein Problem mit unseren Händlern, mit den VertriebspartnerInnen. Da müssen wir dann nachgehen. Und wir machen das ja auch schon bei uns. Wir lassen das nicht zu. Bei uns ist Datenschutz total wichtig. Und wir gehen ja, wir machen Prüfungen bei unseren Händlern und sobald uns Beschwerden oder Fälle vorliegen, das ist bislang nicht der Fall, aber sobald uns das vorliegt, gehen wir dem nach und ahnden das. So, die haben also quasi dann gesagt, sind nicht auf den Punkt mit der Quote eingegangen, sondern haben das eben als Problem der einzelnen Vertriebspartnerin besprochen. Da können wir gleich auch nochmal ganz kurz zu kommen vielleicht, was sich dann getan hat nach meiner Berichterstattung. Aber ich wollte noch einen Punkt sagen zu der anwaltlichen Prüfung. Das ist ja durchaus ein größeres Thema, das in letzter Zeit auch an Dramatik gewonnen hat, das juristische Vorgehen gegen Berichterstattung. Es gab beispielsweise eine Studie von der Otto Brenner Stiftung, die das mal beleuchtet haben, die diese, ja, die, ja, so anwaltliche Strategien in den Fokus genommen haben, mit denen versucht wird, Berichterstattung eigentlich schon zu verhindern, bevor sie stattfindet, also dass schon bevor Artikel veröffentlicht werden, Anwälte eingeschaltet werden, aber teilweise eben auch nach der Berichterstattung. Genau, sehr lesenswerte Studie. Wenn Sie das schreiben, verklage ich Sie, glaube ich, war der Titel.
Genau, verlinken wir auch in den Shownotes, wenn euch das interessiert. Genau, aber jetzt sag doch nochmal, wie ist es denn jetzt weitergegangen mit der Geschichte? Du hast gerade schon das Presseecho und die Folgeberichterstattung erwähnt, aber was ist denn, also da drohen ja jetzt auch Strafen, oder?
Potenziell. Also das war schon im ersten Artikel so, dass ich beim Bundesdatenschutzbeauftragten angefragt hatte und der Sprecher mir gesagt hat, wir kennen solche Vorwürfe gegen O2 und wir prüfen das. Allerdings dauert so ein Verfahren natürlich Ewigkeiten. Und ja, während O2 mir gegenüber und auch gegenüber anderen Medien gesagt hat, es gibt eigentlich kein Problem und wenn, dann liegt das Problem nur bei den HändlerInnen, haben sie dann doch ziemlich schnell Maßnahmen ergriffen und haben den Datenschutzprozess ein bisschen verändert bei den Vertragsabschlüssen im Geschäft, nämlich weil einer der Punkte, was die HändlerInnen mir sagten, wie sie an die Einwilligung kommen, ist eben diese digitale Unterschrift. Da setzt fragt der Verkäufer die Verkäuferin gar nicht nach, sondern setzt einfach die Häkchen und dann unterschreibt der Kunde, die Kundin das nur noch an einem Signpad, an so einem Tablet mit einem digitalen Stift und sieht dann den Vertrag gar nicht mehr. Und das haben die jetzt geändert, indem sie sagen, die Datenschutzeinwilligung müssen auf einem extra Blatt, und zwar auf einem ausgedruckten Blatt, händisch unterschrieben werden, damit die KundInnen das ganz, also klarer mitbekommen, was sie da unterzeichnen, damit eben der Vorwurf aus der Welt ist, dass da auf leichte Art und Weise eben was untergeschoben wird. Gleichzeitig gab es in der Recherche durchaus auch schon den HändlerInnen, die gesagt haben, das geht auch bei schriftlichen Verträgen, das ist überhaupt kein Problem. Ich frage die Leute dann einfach, ich sage den Leuten dann einfach sowas wie, ja, ich bräuchte dann, um sie kontaktieren zu können oder um in ihre Daten schauen zu können, nochmal ihre Datenschutzeinwilligung, sie wissen ja. Und dann sagen die KundInnen ja und unterschreiben das dann quasi auch mit. Das heißt, ob das Problem damit wirklich gelöst ist, wissen wir nicht, zumal bislang jedenfalls die Quote weiter besteht. Das heißt, O2 hält bislang weiter daran fest, diese 75%-Quote vorzugeben. Und das sagen mir die HändlerInnen, aber haben mir auch unterschiedliche ExpertInnen und Juristen dann gesagt, die ich für den Artikel befragt habe, löst das Problem wahrscheinlich eigentlich nicht. Solange der ökonomische Anreiz so stark bleibt, möglichst viele Einwilligungen einzuholen, erschwert man es jetzt zwar, diese Einwilligung einzuholen, macht es für die HändlerInnen schwerer, aber das Problem wird eigentlich nicht gelöst.
Ja, vielen Dank für diesen Werkstattbericht, Ingo, den Blick hinter die Kulissen. Ja, wenn ihr jetzt fandet, das klingt aber ganz schön aufwendig, dann sagen wir, ja, das ist auch ganz schön aufwendig und das finanziert ihr, indem ihr an netzpolitik.org spendet. Vielen Dank dafür an dieser Stelle und das bringt uns aber auch gleich zum nächsten Block im Podcast, nämlich die aktuelle Finanzlage. Ingo, willst du dazu noch was sagen?
Genau, normalerweise sprechen wir an dieser Stelle ja immer mit unserer Geschäftsführerin Stefanie Talaska. Das klappt in dieser Woche nicht. Die hat wohlverdienten Urlaub, deshalb ganz kurzer Ausblick von mir auf die Zahlen. Der Transparenzbericht für den Monat Juli ist noch nicht veröffentlicht. Das kommt in den nächsten Tagen, aber ich gebe schon mal trotzdem so einen kurzen Einblick. Damit das hier nicht entfällt an dieser Stelle. Der Monat war so ein bisschen durchwachsen. Wir haben 53.706 € an Spenden eingenommen. Das ist ein bisschen weniger, 2% weniger als im Juni 2021 und deutlich weniger als im Jahr davor, im Juli 2020, fast 20% weniger. Da hatten wir nämlich eine große Spende im Juli 2020. Das ist in diesem Juli nicht der Fall, leider. Deshalb sind wir etwas deutlich unter dem, was wir im Vorjahres-Juli eingenommen haben. Und es gibt auch eine relativ große, Lücke zu dem, was wir ausgegeben haben. Wir haben nämlich Ausgaben von knapp 80.000 Euro, gute 78.000 Euro. Da sind viele normale Posten dabei, die wir immer dabei haben. Wir haben relativ viel Geld für die Arbeit mit freien JournalistInnen ausgegeben. Das hatten wir hier ja auch schon gesagt, dass wir das jetzt vermehrt machen, dass wir auch einfach mal mit JournalistInnen von außen arbeiten und da Artikel einkaufen und wir die auch fair bezahlen wollen. Und genau, dann ist ein bisschen Geld für die Organisationsentwicklung draufgegangen, die da voll lief im Juli. Genau, das Genaueres könnt ihr nachlesen im Transparenzbericht, sobald er veröffentlicht wird. Das heißt, insgesamt halten wir dann jetzt im Juli 2021 bei knapp 400.000 Euro Spenden, 391.000, um genau zu sein. Das sind 39% dessen, was wir uns für das Jahr vorgenommen haben. Und ja, als ich mit Stefanie über die Zahlen gesprochen habe, beziehungsweise sie mich instruiert hat, hat sie gesagt, dass ja, es so langsam deutlich wird, wir haben eben ein ambitioniertes Spendenziel und wir müssen dann auch jetzt Gas geben, was das angeht, damit wir das in diesem Jahr erreichen. Ist noch keine Panik, aber es wird auf jeden Fall deutlich, dass das wird sehr eng mit unserem Spendenziel in diesem Jahr. Und ja, deshalb freuen wir uns über alle Unterstützung, die wir kriegen können.
Okay, ja, das geben wir einfach mal so weiter. Und damit sind wir eigentlich auch schon fast am Ende von diesem Off-the-Record-Podcast angekommen, den wir Anfang September aufzeichnen. Wir wollen aber nicht vergessen, euch noch die Medientipps mitzugeben, die wir mitgebracht haben. Ingo, was ist dein Medientipp für diesen Monat?
Mein Medientipp ist eine Story in Technology Review. Da geht es um ja, das große Thema des letzten Monats oder hat zu tun mit dem großen Thema der letzten Woche natürlich, Afghanistan. Es ist ja an verschiedenen Stellen, zumindest in der netzpolitischen Bubble, immer mal wieder das Thema aufgepoppt, dass die US-Amerikaner ja nicht nur ja irgendwie Basen und Kriegsgerät zurückgelassen haben und irgendwie die Taliban irgendwie an Waffen gekommen sind, der afghanischen Armee dann aber auch, sondern auch an biometrische, an biometrische Daten und an Technologie, die mit Biometrie arbeitet. Und in Technology Review gibt es jetzt nochmal eine sehr gute Zusammenfassung, Artikel von Ende August, der den Fokus, der in den Fokus rückt, was das tatsächliche Problem mit der Erbeutung von Biometriefähigkeiten für die Taliban ist. Und das sind an der Stelle vor allen Dingen die Datenbanken, die die afghanische Regierung am Start hatte und die das afghanische Militär am Start hatte. Sie haben eine riesengroße Datenbank mit allen Angestellten des afghanischen Militärs, die zur Korruptionsbekämpfung gedacht war. Und ja, wo einfach extrem viele Daten inklusive ja biometrischen Profilen drinne sind. Und das dürfte jetzt komplett in die Hände der Taliban gefallen sein. Und das natürlich, ja, also wenn man eine leichter kann man es den Taliban quasi nicht machen, nachzuvollziehen, wer vorher im Militär gearbeitet hat, wer kollaboriert hat mit den westlichen Truppen. Und das ist doch sehr erschütternd, ja.
Ja, fand ich auch tatsächlich einen ziemlich erschütternden Text, aber auch eine sehr gute Recherche zu dem Thema, was da eigentlich noch angefahren alles drinsteckt, in dem Moment, wo man diese biometrischen Daten dann auch anfängt zu erfassen und nicht weiß, wem sie dann in die Hände gelangen danach.
Es ist halt wirklich so ein Moment, vor dem, der immer wieder ja kommt in der Debatte, vor dem alle immer warnen, ey Leute, was ist, wenn das in die Hände von irgendwem fällt? Das, was man in Deutschland in der Debatte ja durchaus auch hat, aber was.
Wer wird an die Regierungsmacht kommen?
Genau. Das ist hier natürlich ein bisschen weiter weg, das Szenario als in Afghanistan, aber hier hat man es jetzt eben so. Ich will nicht sagen bilderbuchartig, aber lehrbuchartig, genauso wie es nicht laufen sollte.
Ja, genau. Wenn es existiert, wird es Leute auf Ideen bringen.
Was hast du mitgebracht?
Ich habe tatsächlich auch aus einem US-amerikanischen Medium einen Beitrag mitgebracht, der mich ziemlich beeindruckt hat in diesem Monat. Der ist aus Wired, eine sehr ausführlichere Recherche zu einem Programm, das heißt NarcScare, von dem ich ehrlich gesagt davor noch nie irgendetwas gehört habe, aber ich interessiere mich ja oder beschäftige mich ja auch für Netzpolitik unter anderem schon länger mit Algorithmen, algorithmischen Entscheidungen, automatisierten Entscheidungen und dem Potenzial für Diskriminierung, das da drin steckt. Und da gibt es ja viele haarsträubende Beispiele, gerade aus den USA, aber das war jetzt tatsächlich eins, das ich bis dahin noch gar nicht auf dem Schirm hatte. Da geht es nämlich um die Abgabe von Schmerzmitteln. Und da gibt es eben ein Programm, dieses NarcScare, das von einer privaten Firma entwickelt worden ist, allerdings mit ganz viel Förderung aus von der US-Regierung, das eigentlich dazu dienen soll, die Opioid-Crisis, also die Drogenabhängigkeitskrise in den Griff zu bekommen, indem man versucht, den Überblick darüber zu wahren, wer bekommt eigentlich wo was verschrieben an suchtmachenden Substanzen. Ne? Das sind Schmerzmittel, das sind aber dann teilweise auch Beruhigungsmittel mit dabei. Und dafür gibt es in den meisten US-Staaten inzwischen Datenbanken, das wusste ich auch nicht, aber vor allem dieses Programm, das dann eben in Krankenhäusern, aber auch in Arztpraxen einfach läuft und wo dann die Ärztinnen, Ärzte oder auch Apothekerinnen einfach ausgespuckt bekommen, die rufen dann eben den Namen auf und sehen, das ist halt der, ich weiß jetzt nicht mehr genau den Namen, Drug Addiction Risk Score, den die Person hat. Und wenn dieser Score eben über einem bestimmten Wert liegt, dann gehen natürlich sofort, die Leute, die davon betroffen waren, erzählen eben auch sehr eindrücklich in dieser Recherche, wie sie quasi am Gesicht schon sehen, wie halt die Leute völlig umschalten, das Rollo runtergeht, sie auf einmal ganz anders anschauen, vorher freundlich waren und dann eben halt einen potenziellen Junkie vor sich sehen. Dass tatsächlich diese Recherche zeigt auch, wie es dazu geführt hat, dass eben zum Beispiel Patientinnen mit Endometriose dann, also eine sehr schmerzhafte Erkrankung, dann tatsächlich eben einfach keine Schmerzmittel mehr bekommen haben, plötzlich Post bekommen haben von der Gynäkologin, dass sie jetzt bitte eben nicht mehr in die Praxis kommen solle, überhaupt nicht verstanden hat, was da los war. Und das ist, fand ich, war halt auch immer wieder deswegen so ein eindrückliches Beispiel, was eben zeigt, eins der Grundprobleme im Zusammenhang mit diesen algorithmischen Entscheidungen, das sind Blackboxen. Ja, das ist irgendwie, es gibt keinerlei Möglichkeiten zu überprüfen, wie dieser Score zustande kommt. Die Firma sagt zwar, dass dies, das damit einberechnet wird. Am Ende gibt es aber weder eine Möglichkeit, das zu überprüfen, wie dieser Score zustande kommt, noch eine wirklich gute Möglichkeit, dagegen Einspruch zu erlegen, weil in dem Moment, wo natürlich Computer Says No aufblinkt, die Firma sagt, naja, ist ja nur eine Empfehlung, wir helfen ja nur dabei quasi. Es geht ja immer noch um die Entscheidung, aber faktisch ist es ja in der Regel so, dass auch in der unter Zeitdruck und so das dazu führt, dass die Entscheidung dann tatsächlich auch, also dass die Empfehlung, die da eben auf dem Screen blinkt, auch die.
Womöglich das medizinische Personal dann auch gar nicht geschult oder kein Interpretationshilfen an die Hand bekommen, sozusagen, wie geht man dann damit um, sondern dann wird halt einfach, wenn da ein hoher Drug Addiction Score prognostiziert wird, wird das einfach so behandelt wie ein Fakt wahrscheinlich, oder?
Genau. Und gerade vor dem Hintergrund von eben jetzt auch der ganzen Diskussion um eben Regulierung von sogenannter künstlicher Intelligenz, die auch in der EU läuft, finde ich, das ist eine sehr lange Recherche, aber sehr lohnenswert, fand ich, um eben auch zu verstehen, was heißt es denn dann, wenn eben solche potenziell Risikotechnologien komplett unreguliert einfach auf den Markt geworfen und eingesetzt werden können.
Super Tipp. Ich will noch einen letzten kurzen Tipp abgeben, der in Zusammenhang steht mit der O2-Recherche. Wir haben nämlich noch in der Reihe der Texte habe ich einen Kommentar eingeworben von dem Juristen Malte Engeler, der nochmal auf ein besonderes Thema oder einen besonderen Aspekt dieses Einwilligungsschwindels eingeht, nämlich auf das Datenschutzkonstrukt der Einwilligung an sich, nochmal so ein bisschen auf der Metaebene drauf geguckt, aus der datenschutzpolitischen Perspektive. Natürlich ist das Verhalten von einem Unternehmen wie O2 und von den Shop-Betreibern dann problematisch an der Stelle, aber seine These ist eben, wir werden das nicht in den Griff bekommen. Wir haben ja immer wieder das Problem von erschlichenen Einwilligungen. Wir werden das nicht in den Griff bekommen, wenn wir da immer nur Einzelfälle bekämpfen, sondern das Konstrukt der Einwilligung ist eigentlich das Problem, weil es eine Illusion ist, dass NutzerInnen und Nutzern wirklich immer frei entscheiden könnten, dass sie immer informiert entscheiden könnten. Deshalb sagt er, müssen wir im Datenschutz weniger auf Einwilligungen setzen und eben das vermeintliche Konstrukt der individuellen freien Entscheidung an der Stelle, sondern im Zweifelsfall auch klare rote Linien einzeichnen, Verbote aussprechen, bestimmter Verarbeitungspraxen, wenn wir feststellen, die sind immer missbrauchsanfällig, dann nicht sagen, ja, die NutzerInnen entscheiden das einfach selber, Einwilligung ja oder nein. Denn am Ende steht zwischen uns und der Totalauswertung unseres Lebens heute eben dann doch oft nur ein paar Einwilligungshäkchen. Und deshalb sagt er, die Einwilligung ist das eigentliche Problem. Das ist noch eine ganz gute Ergänzung zu dem O2-Thema, über das wir heute gesprochen haben.
Ja, auf jeden Fall. Sehr lesenswerter Kommentar von Malte Engeler. Und dann sind wir jetzt auch schon am Ende dieser Folge angekommen. Danke dir, Ingo.
Jo, danke dir. War interessant, mal auf der anderen Seite quasi zu stehen und nicht die KollegIn hier zu quizzen und durchzumoderieren, sondern mal selber von der Recherche zu erzählen. Danke dir fürs Gespräch.
Ja, und danke euch fürs Zuhören. Und schreibt uns in die Kommentare, wenn ihr Rückmeldungen habt zu dieser Folge, wenn ihr Lob oder Kritik habt oder auch Themen, über die wir sprechen sollen. Wir freuen uns immer sehr über eure Rückmeldungen und verabschieden uns für diesen Monat.
Macht's gut. Tschüssi. Ja.